Genau, aber ich will einen guten, einen warmen Boden für das Thema. Und es ist auch etwas, das wunderbar zum Jahresmotto passt: Freude. Freude geben, schenken, Wertschätzung geben. Ich glaube, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, sicher hat Freude, wenn er Wertschätzung bekommt. Wir brauchen auch Kritik, wir brauchen auch konstruktive Kritik vor allem. Auch an dem wachsen wir. Aber Freude haben alle, wenn man ein gutes Wort, wenn man ein Geschenk, wenn man Aufmerksamkeit gibt. Und Freude ist das Thema von dem Jahr. Und das hat immer praktische Gründe auch. Ich überlege dann immer, was könnte ein Schwerpunkt sein von dem Jahr, von dem Halbjahr. Und es hat praktische Gründe, weil wir sicher zwei Highlights haben, die Freude generieren sollen im Halbjahr. Das erste, das habt ihr sicher schon ein paar Mal gehört, wir feiern Ende Juni 40 Jahre Feier von dieser Gemeinde. Ich habe gestern ein Dokument gesehen von der Vereinsgründung. Das ist ganz spannend, wie das aufgeleistet ist. Und das ist sicher ein Highlight, das Freude generieren soll. Viel Arbeit, aber auch viel Freude. Oder auch, dass man das Pessach feiern, das original jüdische Pessach an Ostern, werde ich nachher noch mehr dazu erzählen. Das soll auch Freude generieren, ist mal etwas ganz anderes. Genau wie die 40-Jahres-Feier, die haben wir nur einmal im Jahr und vor alle 40 Jahre. Oder einfach im 40. logischerweise das erste Mal. Also Freude. Aber es ist ja nicht nur das. Ich hatte das lustigerweise schon vor 2 Jahren vom Thema gehabt, an einer ICF-Zentralschiedsrätin, bin aber gnadenlos überstummen worden. Und auch das gibt es, oder? Manchmal wird man stummen und vielfach ist es auch gut. Und ich habe es dann auch spannend gefunden, dass ein halbes Jahr später hat die Allianz das als Jahresschwerpunkt genommen. Genau, letztes Jahr am 24. Thema Joy gewesen, also auch Freude. Und ich habe gefunden, ich habe Freude mehr denn je. Wir haben so viele negative Nachrichten, die uns bombardieren. Erst recht, Freude, erst recht. Der Martin Luther hat das noch gut zusammengefasst, wie immer auf den Punkt gebracht: Die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Also Freude ist nicht einfach nur so ein Goodie obendrauf, sondern es ist etwas Zentrales. Freude herrscht. Hat ein bekannter Bundesrat mal gesagt, aber Freude herrscht bedeutet nicht, dass einfach alles eitel Sonnenschein ist. Freude herrscht heisst nicht, dass wir einfach sagen dürfen, hey, egal was für Schwierigkeiten kommen, ist doch wurscht, wir haben Hauptsache, wir haben Freude. Wie bei der Titanic, das Schiff geht unten und sie spielen Giga, was eigentlich ein starkes Bild ist, ein schönes Bild auch, aber so soll es nicht sein. Freude ist nicht nur eitel Sonnenschein, happy, clappy, sondern es geht viel tiefer. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle vom Philipperbrief erwähnen. Wir sehen ein paar Bilder von Philippi, eine Gemeinde in Griechenland, wo der Paulus einen Brief geschrieben hat. Genau, recht viele antike Städte, wo noch viel übrig ist von dieser Gemeinde. Eine bedeutende römische Garnisonsstadt gewesen. Und Paulus hat dort einen Brief geschrieben dieser Gemeinde unter ganz speziellen Umständen. Aber ich möchte das lesen. Vielleicht kennen ein paar der Vers. Sind sehr von Freude durchdrängt. Kapitel 4, Vers 4 bis 7. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft zu jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist eine bekannte Stelle, vielleicht kennt ihr das ja. Der Philipperbrief hat auch die Übernahme Epistel der Freude, also Brief von der Freude. Jetzt, wenn man sich überlegt, unter was für Umständen der Brief geschrieben worden ist, erstaunt es erst recht und betont das, was ich vorher gesagt habe, dass Freude nicht nur mit äußeren Umständen zu tun hat. Vielfach ist sie bei uns so, ich entdecke sie mir immer wieder, wenn die äußeren Umstände gut sind, geht es mir logischerweise besser und ich habe mehr Freude. Und wenn Schwierigkeiten sind, wenn Hindernisse sind, dann trübt es die Freude. Jemand, der das nicht so gehandhabt hat oder immer besser so gehandhabt hat, ist sicher der Paulus gewesen. Ich möchte euch ein paar Verse oder ein paar Textziele lesen zu der Auslegung genau über den Text, der aus der Wuppertaler Studienbibel. Und zwar schreibt er, weder der Schreiber noch die Empfänger dieser Worte, über die Freude, waren in irgendeiner Stimmung des äußeren Wohlergehens und Behagens. Dieses Wort von der Freude schreibt einer im Gefängnis, dessen Prozess auf Leben und Tod vor kurzem in das entscheidende Stadium getreten ist. Darum aber hat dies alle Zeit Gewicht. Auch wenn die Nachricht vom Todesurteil nach Philippi kommt, Paulus hat es schon ausdrücklich gesagt, auch wenn die Bedrückungen in Philippi selbst nicht aufhören, auch wenn die vielen da sind, von denen man nur mit Tränen sprechen kann, die Freude ist die entscheidende Gabe und Aufgabe der Gemeinde. Im Herrn hat die Gemeinde alle Zeit Freude. Selbst die Bedrängnisse sind ja Teilhabe an seinem Leiden und darum Freude. Wissen wir überhaupt noch, dass Freude nicht gelegentlich Randverzierung Christentum in guten Tagen sind, sondern wesentlicher Inhalt des Christseins? Sind Christen und Christengemeinden in einer Welt, die ihre tiefe Lebensangst und Enttäuschung schlecht genug hinter ihren Vergnügungen verbirgt, an ihrer strahlenden Freude erkennbar? Liegt über allen Zusammenkünften und Gottesdiensten der Christen das Leuchten der Fröhlichkeit? Zieht dadurch die Christenheit die Freude hungrigen Menschen aller Zeiten an? Paulus tut das an seinem Dienst, wenn er ausdrücklich diktiert, nochmal will ich es sagen, freut euch. Ich finde vor allem sehr stark den einen Satz, wissen wir überhaupt noch, dass Freude nicht gelegentliche Randverzierung im Christentum in guten Tagen sind, sondern wesentliches Inhalt des Christseins. Wie gesagt, Paulus ist in Rom, der Brief ist recht spät geschrieben worden, Anfang 60er Jahre, vor 2000 Jahren, über 2000 Jahre. Und er hat dann gewusst, er wird nicht mehr lange leben. Und tatsächlich ist es so, dass das Todesurteil ist gekommen. Und wenig später, man weiss nicht, ist es ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht noch ein Jahr gewesen. Er war schon ein bis zwei Jahre noch in Rom gewesen. Aber er hat gewusst, es wird ein Ende nehmen. Es ist unumstößlich. Und wie gesagt, wenn man in dieser Stimmungslage wirklich noch Freude schreiben und das auch betonen und das immer wieder betonen, dann ist er stark. Und der Philipperbrief ist nicht nur von Freude durchdenkt. Das hat auch sehr viel eben auch von Leiden zu tun, von Bedrängnis, wo er sagt, wenn ihr Bedrängnis habt, liebe Leute in Philippi, dann erschrecken, es gehört dazu. Und das gehört dazu auch 2000 Jahre später, wenn man Christenverfolgung denkt, wo immer noch sehr grassiert. Oder auch die Weihnachtsgeschichte. Natürlich tun wir das Starke fokussieren, wir tun das Licht fokussieren, wir tun die Geburt vom Heiland fokussieren, wir tun Kamel und Esel und all das fokussieren. Und das ist ja recht. Aber es war auch eine Zeit vom Stress für Maria und Josef. Sie mussten quer durch das ganze Land hochschwanger. Sie haben keine Herberge gefunden. Sie haben irgendeinen ärmlichen Stall oder Höhle gefunden. Dann, nachdem dann das Baby auf die Welt kam, mussten sie auch gleich mal flüchten. Also es war überhaupt nicht nur happy-clappy, im Gegenteil. Es hat viel Bedrängnis gehabt von A bis Z. Aber die Freude ist stärker und die Freude herrscht. Trotz all dieser Bedrängnis, die war. Und 14 Mal steht noch im Brief Freude. Und das ist etwas, das ist nicht ein Zufall. Jetzt erst recht. Freude soll herrschen, jetzt erst recht. Weil es auch viel mit Entscheidungen zu tun hat. Weil es viel mit etwas zu tun hat, was Bewahren betrifft. Die Freude bewahren. Wem ist aufgefallen, dass im Bibeltext vorher ein Halbsatz fett markiert war? Ist etwas aufgefallen? Wirklich? Auf jeden Fall, das ist noch spannend, weil das Wort bewahren hat im Griechischen noch eine zweite Bedeutung oder eine zweite Färbung im Wort. Und zwar im Wort schutzhaft oder Sicherheitsverwahrung. Also ein juristisches Wort. Und zwar bringt das der Paulus auch, wo er in Damaskus ist und er wird dann gejagt, weil er immer noch das Image hat vom Christenverfolger. Und er muss dann aus der Stadt flüchten. Aus einem Chor wird er wieder runtergelassen, aus der Stadtmauer. Und er ist vorher wie verwahrt worden, dass er nicht verwutscht worden ist und hat dann so flüchten können. Und also das Wort dort, wie das für Verwahrung, Sicherheitsverwahrung, ist dann Wort bewahren. Und wieso betone ich das so? Wieso betont das der Paulus so? Er betont das, weil man weiss, dass wir sehr vergesslich sind. Ich meine, Sonntag für Sonntag, es gibt immer wieder Sachen, die man vielleicht neu lernt, das ist auch wichtig und gut, aber vieles wissen wir eigentlich schon. Auch wenn man die Bibel lesen, wenn man Gottesdienste, Predigten hören, wir lernen immer Neues, aber vor allem ist unser Job, immer wieder zu erinnern zu werden. Und nicht nur, was das Leben betrifft. dass wir uns immer daran erinnern, dass wir unsere Frauen lieben, dass wir unseren Job gut machen, dass darum immer das vergessen, oder? Also, genau, dann schleicht sich immer wieder eine gewisse Gleichgültigkeit, eine gewisse Selbstverständlichkeit, Flüchtigkeitsfelder und so weiter und so fort. Und dass wir uns immer daran erinnern, wie gut das Gott ist und wie oft er uns schon begleitet hat und wie oft er sich auch wünscht, in diesem neuen Jahr uns zu begleiten und voranzugehen. Und das müssen wir bewahren. Die Freude müssen wir bewahren und die müssen wir verteidigen. Weil, wie gesagt, so viele äußere Einflüsse immer wieder unseren Kopf torpedieren, unser Herz torpedieren und sagen, ich weiss, Gott ist mit mir und er bleibt bei mir. Unabhängig von meiner Laune. Und ich sage es manchmal auch meiner Diva namens Seele, die immer wieder auch sich im Selbstmitleid versucht, gross zu machen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es ist nicht alles gut. Es wird wahrscheinlich nie alles gut sein auf dieser Welt. Es wird wahrscheinlich vielleicht nie auf 100% oben sein. Es gibt immer irgendetwas, das nicht funktioniert. Aber die Freude darf es nicht tangieren. Die tiefe Freude, die Entscheidung, ich und mein Gott, ich und mein Haus folgen dem Gott nachher. Nicht, weil wir perfekt sind, das sind wir weit nicht. Aber wir haben einen klaren Fokus auf ihn zu. Ich möchte schließen mit einem anderen Vers, wo der Paulus an eine andere griechische Gemeinde geschrieben hat, nicht mal weit weg von Philippi, und zwar in Thessaloniki. Da schreibt er im ersten Brief, Kapitel 5, «Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch.» Ich finde es spannend, auch da ist Freude, aber es ist wie in so einem Dreier-Sandwich drin, so eine Art wie Drilling, habe ich es genannt. Also Freude ist immer verbunden mit Dank und es ist verbunden mit Beten. Die drei Sachen gehören zusammen. Es ist nicht nur Freude. Wir können nicht auch Freude wie einen Knopfdruck machen. Es ist das mechanisch, es ist gespielt. Aber nur schon als Beispiel von Dank. Wie schön dass es ist, wenn man auch überlegt, hey, wie viel Gutes habe ich? Wir haben im Briefing ist ein sehr schönes Bild gekommen von einem Wegrand und ein Wegrand hat x Geschenke, die für die Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen persönlich da ist. Und haben wir offene Augen und Herzen, das zu erkennen, all die Geschenke, die der Heilige Geist für uns parat hat. Und das ist nicht nur letztes Jahr so, sondern auch in diesem Jahr, in all Jahren, hat Gott viel Geschenke für uns parat als Gemeinde, aber für jeden Einzelnen von uns. Aber haben wir offene Augen, das zu erkennen, das in Anspruch zu nehmen, vielleicht mal etwas Neues zu wagen, nicht im gleichen Weg zu trampeln. Und das ist für mich ein gutes Bild. Und wenn man schon mal überlegt, was letztes Jahr alles zusammengekommen ist, auch da in diesen Räumlichkeiten, wie viele wunderbare Anlässe, wie viele wunderbare Momente, wie viel mal der Herr gewirkt hat, wie viele wunderbare Gespräche, wie viel Talent da, Sonntag für Sonntag und Anlass für Anlass, zu Gottes Ehre, eingesetzt werden, das ist spektakulär. Manchmal geht es fast ein bisschen unter, wenn wir es halt gewöhnt haben. Aber es ist ein Geschenk und es gibt Kraft für das Jahr, für alle Herausforderungen. Es tut wieder das Mindset wechseln. Wie oft, auch das müsste noch, das müsste noch, das müsste noch. Wenn wir kurz anhalten und sagen, hey, das und das ist so gut gewesen, das und das ist so aufgegangen. Da und da haben wir so viel Sorgen gemacht, letztlich für nichts. Das soll man Zuversicht geben, dass auch das Jahr mit all diesen Herausforderungen kann zuversichtlich sein. Und natürlich, beten ist natürlich logisch nicht nur in diesem Vers, sondern immer wieder wird darum eingeladen, betet immer wieder. Weil Gebet ist Kommunikation mit Gott. Gebet ist sich einlinken mit dem Heiligen Geist. Und wir brauchen den Heiligen Geist als Gemeinde, aber auch als Personen natürlich. Das ist nichts Neues, aber immer wieder dürfen wir uns erinnern daran, wir sollen mit dem Gott verbunden sein. Wunderbar, dass wir übernächste Woche auch die Allianzwoche, die Gebetswoche feiern, wo wir das nicht nur alleine machen oder nicht nur als Familie, sondern auch mit der ganzen Urner-Allianzfamilie. Es ist so wichtig und es ist eben inkludiert, der Dreier-Schritt. Freude, Dank, Gebet. Und all das kommt zusammen und all das tut das andere wieder aufziehen. Und das ist wie die Dreieinigkeit. All die drei Einigkeit, ob Gott, der Vater und der Heilige Geist, all das tut das andere wieder aufpushen. Es geht nicht darum, dass jemand grösser oder stärker ist, sondern alles ist gleichwertig und alles tut das andere wieder höher achten. Alles drei ist entscheidend, alles drei brauchen wir. Aber es braucht deine und meine Entscheidung, um zu sagen, hey, ich will mich in die Freude einlassen, ich will im Gebet verbunden sein, immer wieder. Und ich will dankbar sein was immer auch die wie immer auch die Umstände sind. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, einfach, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du viel parat hast für uns in diesem Jahr. Wenn wir nachher dem Vision-Teil dir all die Sachen anlegen, Vater, das sind alles Wort wunderbar reintöckelt und mit besten Absichten definiert. Aber wir brauchen deinen Heiligen Geist, der das Ganze mit Leben füllt. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der all die Pläne, all die Wünsche, all die Visionen, all das mit Leben füllt. Mit deinem Heiligen Geist. Und so legen wir das einfach auch an, das Jahr für die Gemeinde, aber das Jahr auch für jeden Einzelnen von uns. Und du siehst, wo unser Freudentank ist. Du siehst, ob er halb leer ist, halb voll ist, fast voll ist oder gar nicht viel drin ist. Und ich bitte dich, dass du uns auffüllst. Ich bitte dich auch, dass du unseren Dankestank auffüllst. Weil wie oft sind wir dran, was noch nicht gut ist und übersehen das, wo du überall schon die Türen geöffnet hast und wo du uns so viele Geschenke gemacht hast. Und letztlich bitte ich dich, für uns, für mich auch, dass wir immer wieder unser Gebet verlieren. Dass wir immer wieder mit dir verbunden sind, durchs Gebet. Durch Lobpreis, durch was immer auch für Möglichkeiten haben, um im Gebet uns zu verlieren in dir. Dass wir das suchen, das ganze Gemeinde, aber als Einzelpersonen. Dass wir die Drillinge wirklich erleben dürfen. Und sie prägen etwas aus unserem Herz. Sie geben uns eine Zuversicht, sie geben uns eine tiefe innere Freude, unabhängig von den äußeren Umständen. Unabhängig, was immer uns torpediert, das können wir nicht steuern. Aber wir können steuern, wie wir all die Anlässe und auf all die Eingriffe auch, umgehen. Für das bitte ich dich, du wunderbarer Gott, in deinem wunderbaren Namen, im Namen von deinem Sohn, im Namen von deinem wunderbaren Heiligen Geist. Amen.